Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Rabenholz. Damit ihr uns vielleicht ein bisschen besser kennenlernt, haben wir gedacht, fangen wir damit mal kurz an, wie wir zu Blood on the Clock Tower gekommen sind, wer wir so sind, wie lange wir schon spielen und wo wir spielen, wenn ihr Lust habt, mit uns zu spielen. Und vielleicht auch, warum wir denn überhaupt noch bei Clock Tower geblieben sind, denn es gibt ja auch ganz viele andere Social Deduction Spiele, oder nicht?
Absolut, ja. Dann würde ich sagen, fang doch mal an, Björn.
Wie bin ich zu Clock Tower gekommen? Ich habe vor, das ist 3-4 Jahre her, glaube ich, ein paar Videos reingespielt gekriegt. Ich habe vorher auch viel so Dungeons and Dragons Actual Plays geschaut. Und dann habe ich da auf einmal Videos gekriegt über Clock Tower, habe mir das angeschaut. Das erste Video, ich habe einfach gar nichts verstanden. Dachte, okay, klingt interessant, aber ich habe trotzdem nicht wirklich verstanden, was da Sache ist. Kann aber auch daran liegen, dass es nicht irgendwie direkt eine Folge von einer Einstiegsskript von Blood on the Clock Tower war, sondern schon was Komplexeres. Und dann habe ich da ein paar mehr geschaut und irgendwann habe ich es begriffen und dann fand ich es wahnsinnig interessant und auch so den Rätselfaktor dabei, auch um zu gucken, so gerade auch wenn man mal aus einer Spielerperspektive drauf schaut, wie würde ich dann drüber nachdenken, ne? Oder ist das logisch? Ist doch vielleicht sogar einfach zu sehen, na, das muss doch, die Person muss doch böse sein. Da würde ich rausvoten. Warum spielen die Spieler, wie die da spielen? Und auf welche Entscheidungen treffen so die Storyteller? Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und dann habe ich vor, ich glaube, 2 Jahren oder so, das erste Mal eine Runde online auf Englisch gespielt. Und obwohl ich die Einsteigerrunde gespielt habe, Trouble Brewing, war ich komplett lost. Also wirklich, ich habe nichts gecheckt. Ich war überfordert und hatte so eine einfache, für mich eigentlich einfache Rolle wie Empath. Du lernst halt einfach nachts eine Zahl und wer weiß, ob einer, keiner oder beide deiner Nachbarn böse sind. Und ich wusste trotzdem nicht, wie ich damit umgehen soll, obwohl ich zu dem Zeitpunkt alle Rollen kannte. Und das war die erste Erfahrung. Und dann habe ich erstmal ein Jahr lang oder anderthalb nicht gespielt, sondern nur geschaut, weil ich aber auch keine Live-Gruppe hatte. Und dann habe ich gesehen, es gibt auch eine Online-Gruppe für Blood on the Clock Tower in Deutsch. Und da bin ich hin. Und dann habe ich da auch einen Podcast gehört gehabt, den Botcast, den kennen einige von euch vielleicht. Und da gab es auch einen Discord-Server, dann bin ich auf den gegangen und da hat mir das mehr Spaß gemacht. Und ja, seitdem müssen die Leute mich da ertragen.
Ja, wunderbar. Ich würde da sagen, ertragen im allerpositivsten Sinne. Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt, den du da gerade schon ansprichst. Dieser Unterschied zwischen Zuschauen und tatsächlich selber spielen dann das erste Mal. Diese Diskrepanz, wie das dann auf einmal ist, ohne das ganze Grimm zu sehen und auf einmal selber in der Spielerrolle zu sein, das ist auf jeden Fall ein super spannender Aspekt. Ja, das ging mir tatsächlich auch so, weil mir ging es so wie dir, dass ich das erste passiv kennengelernt habe, also auch über Videos. Ich weiß nicht, ob du den YouTube-Kanal Smosh kennst. Das ist ja einer der OG-YouTube-Kanäle eigentlich, der sich so ein bisschen weiterentwickelt hat und seit einigen Jahren auch einen Games-Channel hat. Und die haben ganz viele Angebote. Also die spielen auch mal Werwolf oder One Night Ultimate Werewolf und ganz verschiedene Varianten. Und da haben sie eine Variante Blood on the Clock Tower gespielt. Aber tatsächlich so ein bisschen jetzt, wenn wir jetzt mit unserem Knowledge-Stand da drauf schauen, ein bisschen unkonventionell. Also die waren wirklich nur zu 6. oder 7. auf einer Couch gesessen, sind da auch geblieben das ganze Spiel über und haben sich das eben angeguckt, hatten jemanden eingeladen, der tatsächlich Storyteller ist, der das für sie geleitet hat. Und da habe ich dann schon gespürt, dass da großes Potenzial ist, dass das Spiel noch mehr kann als jetzt nur eben das, was da demonstriert wurde. Und habe dann einfach mal ein bisschen weitergeklickt auf YouTube und weiter recherchiert und habe das auch so gemacht wie du. Also tatsächlich einfach mal Stunden Content konsumiert. Aber am Anfang auch noch, ohne zu verstehen, was ist jetzt Trouble Brewing, Bad Moon Rising etc., was sind die ganzen Skripte, aber einfach komplett fasziniert von dieser Dynamik und habe dann witzigerweise auf der Arbeit mit der Kollegin über Spiele gesprochen. Und dann hat sie mir gesagt, dass wir da auch eine Gruppe haben in unserer großen Firma, die das anbietet. Und dann habe ich mich da sofort angemeldet und das war dann meine erste Erfahrung. Auch Trouble Brewing, genauso wie du, völlig überfordert. Ich war zum Glück nur der Saint. Da hatte ich jetzt nicht so viele Aufgaben wie du mit deinem Empathen. Aber trotzdem war das wirklich blutgeleckt. Ich kann das nicht anders sagen. Und an dem Abend noch habe ich auch einen Discord-Server gefunden. Eben dann den, wo wir uns dann kennengelernt haben. Und da sind wir ja bis heute noch, ne?
Das ist richtig, ja. Und wie bist du zu Social Deduction an sich gekommen? Hast du vorher irgendwie Werwolf gespielt oder so? Ich hatte nämlich vor vielen Jahren mal Werwolf kennengelernt, fand das mega cool und hatte halt nur das Problem, naja, wo findest du denn jetzt einfach mal 10 oder 12 oder 15 Leute oder so, um Werwolf zu spielen? Und dann dauert das Spiel ja auch ein bisschen, ne?
Ja, absolut. Also genau, ich kannte Werwolf tatsächlich auch schon mindestens seit 10, 15 Jahren, habe das auch besessen, das Spiel, und immer mal wieder, wenn sich's ergeben hat in größeren Gruppen auf so Festchen oder so, das auch mal ausgepackt. War auch extrem begeistert davon zu dem Zeitpunkt. Da wusste ich ja auch noch nicht, dass es da noch andere Versionen von
noch
Social
besser
Deduction
geht.
Genau, eben. Also für den Zeitpunkt war das auf jeden Fall super für mich. Habe das sehr gern gespielt, aber habe auf jeden Fall auch Schwächen in dem Spiel wahrgenommen, die ich jetzt, sage ich mal, bei Blood on the Clock Tower, obwohl es ja quasi dasselbe Genre mit Social Deduction ist, einfach nicht spüre. Und das ist, ich sage immer gerne den Satz, wenn mich jemand fragt, was denn da dieses neue Hobby ist, das ich habe mit Blood on the Clock Tower, dann sage ich, kennst du Werwolf? Die meisten bejahen das dann. Dann sage ich, das ist wie wenn man diese Idee zu Ende gedacht hätte und sozusagen einfach dieses Spiel optimiert hat. Und damit können dann tatsächlich die meisten auch schon was anfangen.
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut, ne? Also es ist wirklich so, viele dieser Schwachstellen, die ich auch damals, als ich bei Werwolf Spiele gespielt habe und dann ständig als erster rausgeflogen bin, weil das gute Team wählt dich raus, weil, naja, wenn der böse ist, dann ist das gefährlich für uns. Und wenn du gut bist, dann hauen dich die Werwölfe nachts direkt raus. Und dann stehst du da und denkst dir, schön. Und gut, dann schaue ich euch jetzt 2 Stunden zu beim Spaß haben. Und das fand ich doof. Das fand ich richtig doof. Und statt dann selbst natürlich auf den Gedanken
Ja,
zu kommen, na
eben.
gut, dann entwickle ich halt ein Spiel, bei dem das nicht so ist, wie das der Stephen Medway gemacht hat, der Blood on the Clock Tower entwickelt hat, habe ich einfach nichts gemacht. So, aber dann Blood on the Clock Tower gefunden und gedacht, ah mega, das ist ja cool.
Ja, absolut. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen ein anderer Gedanke. Ich glaube, also so wie ich das recherchiert habe, ist basierte Werwolf ja auch, oder Mafia damals, als es in den 80ern erfunden wurde, das war ja auch von einem Psychologiestudenten entwickelt worden. Und da ging es eher um ein anderes, also da ging es nicht in erster Linie um Spielspaß, sondern eher um eine Theorie zu bestätigen. Und zwar, ob es tatsächlich so ist, dass eine informierte Minderheit, wie das ja ist bei Werwolf und auch eben bei anderen Social Deduction Spielen, jetzt das böse Team eben in dem Fall, dass die tatsächlich eben dadurch, dass sie informiert sind und voneinander wissen, grundsätzlich eine stärkere Kraft sind als eine uninformierte Mehrheit. Und ich glaube, das war so tatsächlich der Beginn dieses Spiels. Aber dadurch, dass es halt tatsächlich das so ein bisschen der Fokus war, wie testet man das psychologisch und so weiter und so fort, war, glaube ich, nicht der Gedanke da, wie kriegen wir das jetzt hin, dass die Leute da jetzt Spaß dran haben, sondern ging es eher, was sind denn die Ergebnisse? Und von daher finde ich das eigentlich klasse, dass dann Steven das eben in die Hand genommen hat und einfach überlegt hat, auf eben jetzt einer anderen Basis, nicht, ich will keine psychologischen Evaluationen hier machen, sondern ich will, dass die Leute, die das Spiel spielen, einfach Spaß haben und das dann in der Hinsicht optimiert hat.
Also auf Spaß hin.
Genau, ja, einfach mehr als Spiel, genau. Und ich denke, das ist ihm absolut gelungen.
Ja, würde ich zustimmen, auf jeden Fall. Das ist, kommen wir später noch zu, aber es ist keine Runde. Ich hab hunderte Spiele gespielt und viele hundert Stunden gesehen. Und ich habe noch keine Runde gespielt oder gesehen, die einer anderen exakt geglichen hat. Und selbst wenn du dir nämlich als
Absolut.
Storyteller später eine Idee von wem anders klaust, weil du gesehen hast, oh, das ist eigentlich eine coole Interaktion, die will ich zeigen, die Spiele laufen trotzdem komplett anders ab. Aber wenn wir jetzt bei Social Deduction sind, vielleicht hören uns Leute zu, die haben vielleicht den Trailer gehört und sich gedacht, okay, komm, ich höre mir mal die ersten 5 Minuten von der Folge an. Da sind wir drüber, aber egal. Was ist ein Social Deduction überhaupt? Also das informierte Minderheit und Mehrheit, und wie können wir das als Spielprinzip sozusagen erklären? Also stellt euch vielleicht vor, da treffen sich entweder im echten Leben Leute oder bei uns jetzt auch online immer mal, sitzen meinetwegen in einem Stuhlkreis oder irgendwo gemütlich, essen vielleicht zusammen und spielen dieses Spiel. Also wie funktioniert das? Also du hast es gesagt, ihr macht das auf Arbeit oder nach der Arbeit wahrscheinlich eher.
Eher, ja.
Also bezahlt werden dafür, Clock Tower zu spielen, war natürlich auch nochmal die nächste Evolution dann.
Ich wollte gerade sagen, das wäre dann der Traum. Wir haben ja noch,
wir arbeiten
ist noch
dran,
was drin,
genau,
Wachstum und
genau.
So. Genau.
Nächstes Jahr kommt dann nicht der Podcast, sondern die Live-Show auf ARD und ZDF, ist schon geplant.
Oh ja.
Genau, aber wie läuft das dann bei euch auf Arbeit? Ihr trefft euch und dann redet ihr miteinander oder was ist das?
Also tatsächlich ist es auch, hat sich jetzt auch so ein bisschen etabliert, dass das auch immer die gleichen Gesichter sind, weil ich glaube, dieses Phänomen ist dann, wenn man mal damit angefangen hat, dann möchte man da auch bei bleiben. Also das zeigt sich auch in den Live-Runden bei uns. Also es ist dann so ein harter Kern, der sich dann halt alle Monate trifft und dann, ja, ist es geht man eigentlich, also wir fangen eigentlich direkt immer los, direkt mit Spielen. Also je nachdem, wer halt neu dabei ist, wird natürlich immer noch mal ein bisschen erklärt und so, weil es ist natürlich, es ist jetzt kein Spiel, dass du einfach mal so wie Uno oder so, da, keine Ahnung, wir spielen jetzt einfach mal los, sondern ist ja schon ein bisschen Erklärungsnot sozusagen am Anfang für neue Gesichter. Das heißt, da wird schon immer noch mal ein bisschen Zeit eingeplant. Aber grundsätzlich geht es dann eigentlich auch schon sofort los mit Rollen verteilen. Und dann, genau, ich finde, man lernt sich auch so ein bisschen kennen bei dem Spiel. Das ist ja auch so eine schöne Sache. Und da sind wir bei dem Social-Teil. Natürlich geht es ein bisschen darum, die Leute zu lesen. Und je besser man sie dann auch kennt, desto leichter fällt es einem dann vielleicht in der Theorie. Heißt nicht, dass sich das in der Praxis auch bestätigt. Aber klar ist natürlich, wenn neue Leute da sind, dann hast du da ja gar keine Vorinformationen zu der Person. Und dann schaust du einfach nach anderen Tells, irgendwie nach Stimme oder Körpersprache oder sowas. Jetzt in Live-Runden natürlich mehr möglich ist als online. Aber klar, ist natürlich auch so ein bisschen davon abhängig, wie ist die Gruppe zusammengesetzt, kennt man sich nicht. Also da würde ich sagen, dieser Social-Teil ist auch extrem variabel, weil auch bei uns in der Community spielst du ja eigentlich selten mit exakt den gleichen 11 Leuten, die mit dir in der Runde sind. Also da ist ja immer eine große Variation auch drin. Aber der Deduction-Teil, der ist halt festgelegt. Also im Sinne von, es gibt diese Rollen, die haben diese Funktionen. Und natürlich gibt es da ja unfassbar viel Spielraum. Und das heißt nicht, dass, so wie du sagst, alles immer genau gleich abläuft. Aber es gibt zumindest diese Regeln, an denen kann man sich, oder kann man sich daran entlanghangeln. Und das würde ich sagen, das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich halt immer durchzieht. Und dass es auch, egal mit wem du spielst, auch immer eine angenehme Spielerfahrung ist. Zumindest aus meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, es kommt schon auf die Leute drauf an. Also viele mag ich nicht, viele Menschen. Nein, also es macht tatsächlich total viel Spaß. Und ich spiele auch total gerne gerade mit neuen Leuten, weil es wirklich nochmal was ganz anderes ist. Ne? Weil jeder Mensch spielt unterschiedlich und jeder Mensch spielt unterschiedliche Rollen unterschiedlich. Und da sind wir schon bei einem Punkt, der, glaube ich, Clock Tower von anderen Spielen unterscheidet. Wenn ihr Werwolf kennt oder wenn ihr viele andere Spiele kennt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Avalon, The Resistance, also der Widerstand oder sowas wie Saboteur oder Tempel des Schreckens oder so, oft sind es einfach Spiele, da hast du dann ein Team, ne, und spielst dann in deinem Team und für dein Team, hast aber nicht zwangsläufig immer auch irgendwie eine Fähigkeit. Und das ist dann doch, wenn ich jetzt weiß, es gibt Rollen, die haben coole Fähigkeiten, zum Beispiel bei Werwolf, ne? Boah, ich kann da was machen nachts. Cool. Ich kann vielleicht dadurch das Spiel lösen. Und dann ziehe ich meine Karte und sehe, ich bin ein Dorfbewohner, ich kann nichts tun. Dann denke ich mir auch, so, ich wäre so gerne diese oder jene Rolle. Und dieses Feeling von, ich wäre gerne was Cooles, das habe ich bei Blood on the Clock Tower nicht. Weil jede Rolle ist irgendwie auf ihre Art und Weise cool. Und es gibt ja sogar Rollen, es gibt Rollen, die nennen sich Außenseiter, Outsider, ne? Die sollen eigentlich dem guten Team schaden. Die sind im guten Team, aber sollen dem guten Team schaden. Und selbst die kann man auf eine Art und Weise spielen, dass sogar die entscheidend dafür sind, dass das Spiel gelöst werden kann. Weil es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, die Rolle vielleicht zu verstecken. Und dann am Ende sagt jemand, ja, aber uns fehlt noch eine dieser Rollen. Und dann bist du vielleicht am Leben noch und bist dadurch bestätigt. Und dadurch könnt ihr das Spiel lösen, weil ihr jemand anderen, also weil wir dich dann sozusagen ausschließen können als bösen Spieler. Und dementsprechend muss die andere Person vielleicht böse sein. Und sowas kann halt mit jeder Rolle passieren. Du kannst aber auch natürlich aktive Sachen machen. Und das macht wirklich viel Spaß. Egal, ob du gut oder böse bist, Leute zu vergiften und dafür zu sorgen, dass die Quatschinformationen kriegen, ist mindestens genauso spaßig, wie herauszufinden, dass eine von zwei oder vier Personen oder so vielleicht der Dämon ist.
Ja, absolut. Und ich denke, da hast du schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich denke, jeder, der mal Werwolf gespielt hat, kennt diese Frustration, gerade wenn man das den ganzen Abend spielt und permanent diese Dorfbewohnerkarte zieht und einfach irgendwie dann das Gefühl hat, man hat nichts zu tun, man hat nichts in der Hand, womit man arbeiten kann. Das Gefühl hat man bei Blood on the Clock Tower einfach gar nicht. Grundsätzlich nicht.
Und dann fliegst du noch schnell raus.
Ja, eben, genau. Und das ist ja dann, genau darauf wollte ich auch hinaus. Bei Werwolf etc. ist dann das Spiel auch für dich vorbei. Du bist dann tot, du hast keine Möglichkeit mehr am Spiel teilzunehmen. Und das ist auch was, so wie ich das verstanden hatte, was Steven ja auch beheben wollte mit Blood on the Clock Tower, dass da der Spielspaß auch für diejenigen, die früh sterben, gegeben ist und auch bleibt. Und sogar so, dass es Rollen gibt, die sogar sterben wollen, die dem guten Team oder ja, hauptsächlich dem guten Team wahrscheinlich auch absoluten Benefit bringen, indem sie sterben. So, das ist halt dann einfach eine komplett andere Dynamik dann für das ganze Spiel.
Was passiert denn, wenn ich im Clock Tower sterbe? Dann bin ich auch raus.
Du bist zwar raus, natürlich, aber das Spiel geht trotzdem weiter für dich. Du darfst ja trotzdem noch an Unterhaltungen teilnehmen, du darfst auch noch in Einzelgespräche. Und ich denke, der wichtigste Punkt ist halt diese Geisterstimme, ne? Dieser Ghost Vote, den du hast ganz am Schluss und der ja oft auch super entscheidend ist, ganz am Ende des Spiels, dass du ja auch das Gefühl hast, so, ich habe zwar diese eine Stimme nur noch, aber an der halte ich fest, um sie dann im entscheidenden Moment wieder einzusetzen, sodass ich dann doch am Schluss das Gefühl habe, okay, ich bin zwar schon seit Nacht 1 tot, habe aber trotzdem meinen Teil dazu beigetragen, dass mein Team am Schluss auch gewonnen hat. Und das ist natürlich, glaube ich, was das Werwolf etc. nicht so bieten kann in dem Rahmen.
Und wenn du sagst, du bist raus, ich kann aber trotzdem mitspielen, hast du gesagt. Ich kann trotzdem mit den Leuten reden. Ich darf sogar theoretisch noch einmal mit abstimmen. Was heißt denn raus dann eigentlich? Ich habe nur meine Fähigkeit nicht, oder?
Ja, also das würde ich schon mal so sagen. Das ist klar, deine Fähigkeit endet natürlich zu dem Zeitpunkt. Aber das hat ja auch, wie gesagt, es gibt ja auch Rollen, die bekommen nach Tag 1 auch gar keine Infos mehr oder haben generell keine Info. Oder es gibt ja auch Rollen wie die Damsel zum Beispiel, die eine Gefahr ist, am Leben zu sein für das gute Team. Da bist du natürlich einfach nur froh, wenn du dann raus bist oder tot bist oder auch als Snake Charmer, der selber zum Demon werden kann. Der möchte dann vielleicht auch irgendwann, nachdem er seinen Teil getan hat, auch dann aussteigen, sozusagen, ne?
Ja, auch um nicht nachher noch geframed zu werden, ne? Damit du dem bösen Team eine Argumentationslinie auch einfach nimmst.
Absolut.
Also es ist schon interessant, ne, dass wir so eine Mischung haben aus Rollen, die wollen sterben, Rollen, die wollen auf keinen Fall sterben, Rollen, die sterben wollen, aber auf keinen Fall wollen, dass die Bösen wissen, dass sie genau das wollen, weil sonst ihre Fähigkeit nicht funktioniert. Und das ist schon interessant.
Ja, genau, da wird der Tod ja quasi zum Mitspieler. So, also
Ja.
wie setzt man den Tod ein, ne? Es ist nicht immer nur einfach was Schlechtes. Es kann auch wirklich teilweise spielentscheidend sein, wie bei Rollen vom Ravenkeeper, Sage etc. Da ist das natürlich eigentlich sogar, da hast du sogar nur dann eine Fähigkeit, wenn du stirbst, ne?
Das stimmt, ja. Aber auch nur, wenn du nachts stirbst.
Ja.
Das heißt, du musst sogar noch irgendwie versuchen, am Tag so gut zu wirken und irgendwie vielleicht sogar bestätigt zu wirken, damit das böse Team denkt, okay, die Person müssen wir rausnehmen, weil alle der vertrauen. Und die kann ich also nicht so sass machen, dass die nachher noch irgendwie am Tag rausgenommen wird. Und dann hast du deine Rolle nämlich genau richtig gespielt.
Ja,
Und da gibt
genau.
es so viele verschiedene von.
Ja, absolut. Und das ist ja auch wieder was das Spiel so toll macht, ist diese absolute, dieses Gefühl, dass du jetzt nicht, ich habe es 10-mal gespielt und jetzt bin ich damit durch, sondern eher im Gegenteil, nach 10 Spielen hast du vielleicht gerade mal an der Oberfläche gekratzt, ne? Also es gibt ja so viele Rollen, die sich in verschiedenen Setups komplett anders oder ja zum Tragen kommen oder die du anders spielst oder manchmal funktioniert es ja auch oder manchmal funktioniert die Rolle auch nicht. Es kann ja sein, dass du als Ravenkeeper dann, der ja eine Person am Schluss wählen darf, wenn er stirbt und deren Rolle erfährt, dass du einfach gar nicht stirbst und dann hast du die Fähigkeit gar nicht eingesetzt und dann möchtest du die Rolle natürlich nochmal spielen und mal gucken, wie es ist, wenn du stirbst, wie das dann ist, ne? Also das ist ja auch diese absolute
Ja.
Widerspielbarkeit, die sicher auch die Leute auch dann festhält an dem Spiel.
Ja, und auch Rollen, selbst dieselbe Rolle auf die eine oder mal die andere oder auf diese oder jene Art und Weise zu spielen, das alleine macht auch schon mal Spaß, weil du gucken kannst, wie reagieren die Leute da drauf. Und das kannst du dann manchmal auch wieder auf ähnliche Rollen übertragen.
Absolut, ja. Und ich denke, das ist ja auch eine Lernkurve. Also ich denke, das ging dir ja sicher auch so. Hast du ja auch schon gesagt, das erste Spiel war komplette Überforderung. Aber du wirst natürlich immer komfortabler. Natürlich, je besser du die Rollen kennst. Aber da hatten wir jetzt auch schon drüber, es ist ja ein Unterschied. weiß ich theoretisch, was die Rolle macht? Oder habe ich auch schon Spielerfahrung mit der Rolle? Also weiß ich, wann ich welche Entscheidungen damit treffe? Und das ist natürlich was, da wächst man rein. Und das ist, denke ich mal, ein Lernprozess. Da kann, selbst nach Jahren kannst du da noch Neues lernen. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch was die Leute so an dem Spiel hält.
Ja, also es war wirklich auch bei mir so eine Sache von, ich war die ersten ein, zwei Runden überfordert. Und danach ging die Lernkurve aber so steil bergauf, dass du eigentlich in kürzester Zeit dich sehr wohl fühlst. Von daher würde ich da auch allen Leuten die Angst nehmen wollen, das auszuprobieren, weil ganz ehrlich, ich glaube, ich kenne niemanden, von dem ich es wüsste oder die mir das schon mal gesagt hätte, eine Person, die sagt, also ich war auf keinen Fall überfordert, ich habe das alles direkt gecheckt, war total easy.
Ja, absolut. Und ich denke,
selbst mit 200 Spielen Werwolf-Erfahrung.
Ja, genau. Und ich denke, es ist ja auch völlig legitim, da eine gewisse, sag ich mal, dass es da gewisse Hürden gibt, überhaupt sich an das Spiel ranzutrauen, weil das klingt jetzt natürlich vielleicht nicht gerade einladend, dass man die ersten paar Spiele erstmal eigentlich keine Ahnung hat, was da los ist. Aber ich glaube, der Reward, also diese Belohnung dahinter, wenn man da dann mal ein bisschen durchsteigt, die ist halt riesig. Also dieses Erfolgserlebnisgefühl, das gibt dieses Spiel halt auch. Ne? Aber es gibt ja auch noch andere Hürden, oder? Dass manche Leute vielleicht ein bisschen brauchen oder vielleicht noch zögern, sich daran zu wagen.
Ja, klar. Oder du auch vielleicht das Gefühl hast, so, ich weiß nicht, ob ich jetzt lügen kann oder ich weiß nicht, bin ich da nicht irgendwie falsch am Platz, wenn die Leute eh schon da irgendwie in einer festen Gruppe zusammenspielen oder so, die kennen sich ja alle oder so. Das ist ja gar nicht der Fall. Also zum Beispiel online bei uns, ich kenne immer wieder Leute noch nicht und freue mich jedes Mal drauf, mit denen zu spielen, weil nochmal neue Leute nochmal neuen Wind quasi reinbringen und das einfach total cool ist.
Ja,
so, und
absolut.
Du brauchst zum Spielen eine Gruppe, du kannst ab theoretisch 5 Personen plus Spielleiter, da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich drauf, wie das zusammengesetzt ist. Du brauchst eigentlich nur 5 Leute und einen Spielleiter, dann kannst du schon diese kleinen Sonderszenarien spielen, die Teen Civils heißen die. Und ab 7 Leuten aufwärts kannst du halt bis 20 Personen, glaube ich, ist es, spielen. Ne? Und dafür gibt es auch sogar auch nochmal positive Sachen, denn ich hatte auch schon mal Situationen, da haben wir dann zum Beispiel bei einem Geburtstag Werwolf gespielt und jemand musste halt früher gehen. Das heißt, die Person konnte jetzt entweder nicht die ganze Runde bleiben und dann müssen wir halt irgendwie entweder sehr, sehr schnell spielen oder sie darf halt einfach nur zuschauen. Das ist ja auch doof. Und dann geht sie vielleicht doch früher.
Ja, klar.
Ne, statt zuzuschauen. Und dafür gibt es in Clock Tower nochmal Zusatzcharaktere, nämlich die sogenannten Traveler, also Reisende. Die kann man dann anwenden, wenn du zum Beispiel zu spät kommst zu einer Runde oder weißt, ich kann es nicht direkt zu Spielbeginn oder zu Rundenbeginn schaffen, ich bin eine halbe Stunde später da oder ich stehe gerade im Stau, dann ist das gar kein Problem, weil dann kannst du einfach trotzdem einspringen mitten im Spiel. Genau dafür sind diese Charaktere gedacht. Und das heißt auch, du kannst auch kurz vor Ende des Spiels oder wann auch immer, du kannst auch theoretisch nur einen Tag oder eine Nacht dabei sein und dann wieder abreisen. Das geht auch.
Ja.
Na, also das ist auch nochmal für Leute einfach zur Inklusion und Integration von allen möglichen Szenarien. Und das ist auch nochmal eine coole Sache, die Blood on the Clock Tower unterscheidet von anderen Spielen, finde ich.
Ja, total, auf jeden Fall. Also ich hatte ja auch mal, wir haben mal in einer Live-Runde gespielt, wo Paare waren, die auch ihre Kinder dabei hatten. Also sage ich jetzt mal so 8 Jahre aufwärts. Und da ist es natürlich auch eine ganz tolle Möglichkeit, die Kinder mit einzubeziehen. Denen kann man dann eine Traveler-Rolle geben. Da ist dann die Verantwortung auch nicht riesig, aber sie sind trotzdem integriert. Das war eine total positive Spielerfahrung. Also da habe ich schon gedacht, da lohnen sich die Traveler auf jeden Fall. Also haben schon ihre Berechtigung in diesem Szenario.
Und Traveler, die können jetzt nicht der Dämon sein, ne? Also die können nicht die Person sein, die man umbringen muss, also dementsprechend als gutes Team umbringen muss. Dementsprechend schießen da jetzt nicht auch nicht alle direkt gegen die kleinen Kinder.
Ja, genau. Ne? Deswegen fand ich das eine absolut super Lösung.
Das ist auch nochmal gut.
Genau.
Ja. Es gibt noch so 2 Sachen, die mir einfallen, die Clock Tower von anderen Spielen unterscheiden. Das ist einmal, dass du einen Storyteller hast, der aktiv was tut und nicht nur verwaltet, also eine Spielleitung, die nicht nur verwaltet, sondern Entscheidungen trifft. Und es gibt noch Drunkenness und Poisoning. Die sollten wir vielleicht auch, glaube ich, nochmal beides erklären, weil das auch nochmal ein Riesenunterschied zu den meisten Social Deduction Spielen ist.
Ja, genau, das ist ja, was du gesagt hattest bei Werwolf, wenn du jetzt zum Beispiel eine Fähigkeit hast, die Seherin, die erfährt den Charakter von der Person Und das ist dann einfach in Stein gemeißelt, ne? Also wenn die einen Werwolf sieht, dann ist das der Werwolf. Und dann gibt es da auch keine Diskussion. Und das ist halt natürlich durch Drunkenness und Poisoning bei Blood on the Clock Tower die Tatsache, dass du, selbst wenn du eben so eine starke Info bekommst, dass du leider trotzdem nie 100% sicher sein kannst, ist das denn jetzt auch tatsächlich die Wahrheit, ne?
Was ist denn Betrunkenheit oder Drunkenness und Poisoning? Was macht das?
Also ich glaube, tatsächlich ist es so, dass das ja von der Funktion her austauschbar ist, im Sinne von, dass es die gleichen Folgen hat. Es ist nur so, dass Poisoning, so wie ich das mitbekommen habe, hauptsächlich eher vom bösen Team ausgeht. Und Drunkenness einfach, es gibt eine Rolle, das ist einfach der Drunk, der hat einfach keine Fähigkeit, denkt aber, er hätte sie. Aber es gibt auch noch andere Charaktere, die diese Drunkenness hervorrufen. Oft auch als Side-Effekt von eigentlich einer positiven Fähigkeit, wie zum Beispiel bei dem Innkeeper, der zwei Leute schützen darf nachts vor dem Dämon, aber einer davon ist dann eben drunk. Also dass es sozusagen ein bisschen verpackt ist und einfach die Lösung nochmal ein bisschen spannender macht, aber immer im Sinne von, dass man auch darauf kommen kann, dass eben Drunkenness oder Poisoning im Spiel ist. Also natürlich, manchmal ist das ein bisschen besser versteckt als in anderen Situationen, aber grundsätzlich ist das was mechanisch auch Lösbares, dass man auch wieder rückschließen kann, oh, da war ich oder ich bin der Drunk, ich traue meiner Info gar nicht, oder oh, vielleicht war ich an diesem Tag poisoned, denn die Info beißt sich mit anderen Informationen, die ich habe. Also das heißt, es macht es einfach ein bisschen spannender. Natürlich denke ich, ist es trotzdem wichtig, grundsätzlich seiner Info erstmal zu trauen, bis man dann eben vielleicht andere Infos hat, dass das vielleicht doch nicht so der Fall ist. Also es macht, glaube ich, auch keinen Sinn, einfach grundsätzlich davon auszugehen, oh, ich bin drunk oder poisoned, sondern schon erstmal der Info nachzugehen und dann zu merken, oh, stoße ich da an Grenzen? Dann kann man das Szenario, denke ich, mit einbeziehen. Aber es ist es vielleicht nicht was, wovon ich von dem Get-Go ausgehen würde.
Und mechanisch ist Drunkenness und Poisoning im Prinzip, dass deine Rolle, du hast keine Fähigkeit in dem Moment, wo du betrunken oder vergiftet bist, aber dir wird trotzdem vorgespielt, als ob deine Rolle funktionieren würde. Und wenn du zum Beispiel eine Information kriegen würdest, dann ist die halt arbiträr, ne? Also dann kann das sowohl richtig als auch falsch sein
Genau.
oder du kannst auch irgendeinen Quatsch kriegen.
Entscheidet der
Theoretisch
Storyteller.
darf man dich auch nicht aufwecken, wenn man das möchte, aber dadurch verrät man es als Spielleiter natürlich.
Ja, absolut. Und ich denke, da sind wir wieder beim Storyteller, der da natürlich eine große Aufgabe hat. Ich meine, der ist ja neutral. Er hat ja jetzt nicht irgendwie die Aufgabe, für das gute oder böse Team zu spielen. Aber er hat natürlich die Aufgabe, das balanciert zu halten. Und manchmal ist es dann auch seine Aufgabe, vielleicht einem Poison-Spieler dennoch die richtige Information zu geben, ne? Also das ist ja dann, man kann die falsche Info bekommen, muss aber nicht zwingend, ne? Und das macht es halt dann nochmal spannender. Und da darf man dann natürlich.
Also ganz beliebt auch bei mir, wenn ich Spielleitung mache und jemand weiß oder vermutet, betrunken oder vergiftet zu sein, dann der Person absichtlich richtige Informationen zu geben, damit sie das nämlich dann denkt, oh, das ist falsch, also drehe ich es um.
Genau,
Ne?
ja, absolut. Ich denke, da ist natürlich dann die große Verantwortung beim Storyteller und das ist ja auch was, wo man ein bisschen reinwächst, ne? Also ich meine, ich bin kein Storyteller, ich habe nur mal bei dir ein paar Mal Co-Storytelling machen dürfen und war schon überfordert. Das ist wahrscheinlich eine ähnliche Lernkurve wie beim Spielen selbst.
Ja, das erste Mal ist genauso, ja.
Ja, aber es ist dann, da merkt man dann schon diese vielen Entscheidungen, die beim Storyteller liegen, die eben ausmachen, ob das Spiel wirklich für alle auch gleich Spaß macht und natürlich auch, dass allen permanent das Gefühl gegeben wird, dass sie gewinnen können. Also, dass es jetzt nicht total unbalanciert ist, das Spiel. Da ist natürlich schon eine große Verantwortung bei den Storytellern.
Entscheidungen, die ein Storyteller aktiv trifft, sind Sachen wie zum Beispiel, wenn jemand betrunken oder vergiftet ist, welche Informationen gebe ich der Person? Weil ich kann ihr alles geben. Ansonsten gibt es aber auch Rollen, wo du dann einfach, wenn die Person nicht betrunken oder vergiftet ist, dann musst du die Informationen geben, die die Rolle vorsieht, ne? Also du kannst dann nicht einfach sagen, ich gebe dir was anderes. Also du bist schon an die Regeln gebunden, aber oft hast du ein bisschen Spielraum, wen du zeigst. Auch gerade beim Setup, wenn ja die Rollen, vielleicht gibt es da eine Rolle, die lernt, ein Spieler von zwei Personen hat diese Rolle. Ne? Und da kann ich natürlich auswählen, wen möchte ich da zeigen? Ne? Wen möchte ich dadurch bestätigen? Was wäre zu stark vielleicht für das gute Team? Was wäre zu gefährlich für das böse Team? Oder was wäre zu stark, wenn ich das dem bösen Team zeige? Ne? Also beziehungsweise für das böse Team eine Entscheidung treffe. Und das ist auch nochmal was, wo du als Storyteller aktiv in das Spielgeschehen eingreifst, aber mit dem Ziel, dass der Spielspaß im Prinzip maximiert wird und das natürlich ein spannendes Rätsel wird. Weil wenn du selbst dann in der Situation bist zu spielen, dann möchtest du ja möglichst diesen Rätseleffekt haben, ne? Dass du selbst quasi dein eigener kleiner Detektiv, dein eigener Sherlock Holmes bist und versuchst da rauszufinden, was ist hier die Lösung des Rätsels. Oder wenn du böse bist, einfach alle Leute böse machen und dafür sorgen, dass alle Leute denken, nee, die sind böse, der ist böse und so, ne? Also einfach nur Unfug treiben, ist meine Spielweise.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, wir hatten ja alle schon Spiele, wo wirklich der Storyteller mit seinen Entscheidungen da wirklich einen ganz großen Einfluss darauf hatte, ob das Spiel eben auch, man sagt ja, balanciert war. Also dass wirklich beide Teams immer noch die Möglichkeit hatten, auch am Schluss den Sieg nach Hause zu fahren. Und ja, ich finde das wirklich spannend auch nochmal. Also es kann ja auch sein, dass ein Spieler anfängt, Blood on the Clock Tower zu entdecken, aber dann für sich merkt, oh, eigentlich bin ich doch der geborene Storyteller. Und dann ist das natürlich auch total legitim, dass man dann einfach sozusagen den Storyteller-Weg einschlägt, viel mehr als den Spielerweg. Das ist natürlich auch immer noch eine Möglichkeit, ne?
Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben so verschiedene Szenarien, die Blood on the Clock Tower von anderen Genres unterscheiden. So, was wäre, wenn, ne? Jetzt stell dir vor, du bist im sozialen Rampenlicht, ne? Du wirst nominiert und sollst jetzt gleich hingerichtet oder auf den Block gepackt werden, um eventuell hingerichtet zu werden und sollst dich vor der ganzen Gruppe verteidigen. Alle gucken dich an. Wie machst du das in Werwolf und wie sieht die Situation dann vielleicht nochmal in Blood on the Clock Tower anders aus?
Ja, bei Werwolf ist es natürlich, wenn du zum Beispiel jetzt Werwolf bist und gesehen wurdest von einer Seherin oder durch irgendwas anderes besteckt bist, da hast du ja eigentlich gar keine Möglichkeit, da wieder runterzukommen. Und das ist bei Blood on the Clock Tower anders, weil die Storyteller geben dem bösen Team ja auch Bluffrollen, oft auch Inforollen, die selber Info oder Falschinfo dann in Town tragen können. Und das sozusagen immer eine große Taktik ist von dem bösen Team, da sich andere Welten aufzubauen, die auch funktionieren können. Und da hast du dann natürlich, wenn du dann nominiert bist, auch natürlich eine Möglichkeit, dich tatsächlich auch zu verteidigen. Zwar vielleicht mit einer ausgedachten Geschichte, wenn du böse bist, wenn du gut bist, aber vielleicht tatsächlich auch mit Informationen, die du hast. Du stehst halt einfach nicht mit leeren Händen da. Du hast Informationen, die entweder von anderen Personen in der Stadt sind oder deine eigenen Informationen und damit kannst du argumentieren. Und ich denke, das ist natürlich noch was auch auf jeden Fall ein großer Unterschied ist zu anderen Spielen.
Und ich weiß nicht, wie ihr Werwolf spielt oder gespielt habt. Bei mir war es immer so, es gab eine Runde und man hat in der Runde geredet und gesessen. Und in Blood on the Clock Tower ist es so, ich würde sogar sagen, in vielen Fällen passiert meine Verteidigung oder die Chance oder die Situation, dass ich überhaupt gar nicht erst nominiert werde, dadurch, dass ich schon vorab Privatgespräche führe und dadurch Leute Vertrauen knüpfen.
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Part, ja.
Also das habe ich nämlich in Werwolf nicht gehabt, dass wir dann irgendwie Privatgespräche geführt haben. Das heißt, du hast vielleicht mal irgendwie in Blood on the Clock Tower diesen sozialen Aspekt noch ein Stück stärker, weil du versuchst, dir vielleicht jemanden zu suchen, der bestätigt ist oder der genauso wie du vielleicht bestätigt ist, der eine Person, der du vertrauen kannst. Und da kommen wir sogar vielleicht nochmal einen ganz kurzen Moment zu den Toten zurück. Leute, die tot sind, da wird zwar nicht wie in Werwolf die Rolle aufgedeckt. Du kannst natürlich sagen, jederzeit, was du warst oder bist, ob das wahr ist oder falsch, das ist ja quasi dir überlassen, ne? Aber die Leute, die nachts gestorben sind oft, das sind die, denen man häufiger vertraut, ne? Weil der Dämon ja natürlich die Leute nachts töten möchte. Und das heißt, du hast gar nicht so diesen Teil mit dem ich bin jetzt draußen, sondern eher wirst du sogar noch stark integriert, weil du nun quasi bestätigt gut bist, in Anführungsstrichen, ne? Oder relativ wahrscheinlich. Und dadurch bringen dir Leute die unterschiedlichen Puzzlestücke und dann kannst du ganz besonders zusammenpuzzeln. Und es gibt dann Leute oder es gibt oft die Situation, dass ich niemandem meine richtige Rolle sage, ganz lange, erst bis ich weiß, okay, die Person muss gut sein. Und dann sage ich ihr oft meine echte Rolle und sage, alle anderen denken, ich bin das oder weiß ich was, ne, irgendein Quatsch. Ja. Du weißt die Rolle jetzt, weil du gut sein musst. So. Und dann, ne, dann gibt es so Szenarien, gibt es so Doppelungen.
Genau. Aber das ist auch was ganz Wichtiges, was du gerade ansprichst. So, wir hatten es auch vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, die Unsicherheit, ob man denn lügen kann. ob das vielleicht was ist, was einen jetzt ein bisschen abschreckt von diesem Spiel. Aber so wie du sagst, es heißt ja nicht automatisch, dass Lügen gleichzusetzen ist in dem Spiel, wie es jetzt im normalen Leben und Alltag wäre. Ich denke, das ist auch was, wo man reinwächst, je mehr man das spielt, dass es einfach Taktik ist, die notwendig ist, nicht nur, wenn man böse ist, sondern auch so gerade, wie du es formuliert hast, auch um dich in deiner guten Rolle ein bisschen zu beschützen, ne? Und da denke ich, ist natürlich total legitim, dieses Gefühl, ich bin kein guter Lügner, ich möchte ungern lügen. Dass man aber, wenn man dieses Spiel spielt, immer mehr versteht, dass das auch nichts Persönliches ist in dem Moment. Es ist wirklich einfach nur eine Spielmechanik, die man nutzt und was eine Taktik ist, die am Schluss dazu führt, dass man eben dieses Spiel gewinnt. Und was ich auch wirklich ganz toll finde, und das ist sowohl in unserer Community als auch in Live-Runden so, dass das auch grundsätzlich genauso gesehen wird von allen Mitspielern. Also natürlich kann es mal sein, dass man sich ein bisschen angefasst fühlt nach so einem Spiel, weil es halt auch manchmal emotional wird. Aber ich denke, ein ganz grundsätzliches Prinzip dieses Spiels ist, dass man das auch in dem Spiel lässt. Also dieses Gegeneinander und einer ist böse und der andere gut und wir sind in verschiedenen Teams. Das finde ich wirklich, habe ich auch gelernt so in unserer Community, das bleibt dann auch einfach in diesem Spiel. Wenn das vorbei ist, dann ist da ein Deckel drauf und man hat sich wieder lieb. Und das finde ich ist auch ist ein ganz faszinierender Aspekt von diesem Social Part, dieser Social Deduction.
Und du kannst das Spiel auch mit dem Lügen nutzen, um persönlich zu wachsen. Nicht, dass jetzt alle besonders gut sein müssen, lügen zu können, ne? Aber wenn du sagst, das traue ich mich nicht, oder in der Gruppe zu sprechen, traue ich mich oft nicht so. Du kannst das Spiel als Vehikel nutzen, um dich persönlich sogar weiterzuentwickeln in der Richtung.
Absolut, ja, das sehe ich auch so. Ob es jetzt Public Speaking ist oder einfach zu diskutieren, argumentieren. Das sind lauter Dinge, die man da lernt, gezwungenermaßen.
Genau, und du hast ja auch jederzeit die Möglichkeit, dich zurückzuziehen, und du musst nicht sprechen, ne? Du hast nie den Zwang, im Fokus zu stehen. Selbst wenn dich jemand nominiert und du gerade nichts sagen möchtest, dann sagst du einfach nur, ja, ich bin gut. Und das hat oft genug bei mir gereicht, dass ich einfach nicht gewotet wurde, obwohl ich sogar vielleicht böse war. Also du kannst mit allem durchkommen in dem Spiel, das ist das Coole. Und aber was ist denn nun, wenn wir uns jetzt mal ein paar Hürden, ein paar Vorurteile vielleicht auch gegenüber Blood on the Clock Tower oder Social Deduction Spielen wahrscheinlich im Allgemeinen auch anschauen. Werwolf klingt ja noch relativ simpel, und wir haben jetzt beide gesagt, wir waren in den ersten Runden Blood on the Clock Tower überfordert, und das mit einem Einsteigerskript. Was ist denn jetzt, wenn die Leute sagen, oh, das ist doch viel zu kompliziert?
Ja, dann würde ich sagen, einfach mal probieren. Also das ist ja auch was, wo man einfach, also ich meine, ich würde sagen, grundsätzlich muss natürlich das Interesse da sein. Also es ist ja wie bei vielem, wenn man einfach nur in so eine Gruppe reingeschmissen wird und eigentlich gar keine Lust hat zu spielen, ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, so das Allerwichtigste, und das haben wir ja auch bei uns in der Community, dass da einfach irgendjemand hat einem dieses Spiel gezeigt oder man hat es gesehen und da ist einfach ein großes Interesse dran. Und wenn man das schon mal hat, dann ist es ein ganz, ganz wichtiger Starting Point. Und da darf man sich dann einfach nicht abschrecken lassen von dieser Lernkurve. Und ich denke, da ist es dann natürlich auch wichtig, den Part, den man dann hat, wenn man schon Teil der Community ist oder gestandenerer Spieler ist, dass man da auch einfach eine gewisse Verantwortung hat, den neuen Spielern da einfach einen guten Rahmen zu geben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich sicher fühlen, dass es trotz allem ein Safe Space ist, dass es komplett in Ordnung ist, dass sie Anfänger sind. Und da ist es natürlich, denke ich, für den Spielspaß eines neuen Spielers auch schon wichtig, wie die Community einen aufnimmt. Und ich denke, das sind dann das ist dann die Verantwortung, die man trägt, aber das trägt man ja auch gerne. Und es ist ja, denke ich, auch, und so wie wir das auch bei uns praktizieren, ja auch absolut groß geschrieben, dass wir da den Raum öffnen.
Ja, bei uns, kommen wir da mal ganz kurz, wir haben das ja schon ein bisschen angeteasert, wir spielen beide in der gleichen Community, das ist die Gemeinschaft am Glockenturm, das findet ihr online, auch wenn ihr Clocktower-online eingebt, da findet ihr uns, oder ihr googelt einfach Gemeinschaft am Glockenturm, ihr findet das auch auf YouTube, da diverse Videos, da könnt ihr auch finden und mit uns spielen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr sagt, oh Gott, nee, die haben mir zu viel Erfahrung, keine Sorge, es gibt extra Anfängerrunden. Es gibt extra Einsteigerrunden, wo Einsteiger, Leute, die maximal 5 oder 10 Spiele gespielt haben, unter sich sind. Da sind immer wieder viele ganz neue Leute dabei, alle sehr nett. Und da braucht ihr wirklich keine Sorgen euch machen, dass ihr da nicht reinpassen würdet. Denn wie schon gesagt, ne, keine Angst, die sind alle genauso überfordert wie ihr. Mindestens.
Ja.
Und das Schöne, ja.
Da muss ich auch sagen, war ich sehr dankbar drum, als ich angefangen habe, dass es eben diese Möglichkeit gab, mit anderen Anfängern zu spielen. Und ich muss auch sagen, dass auch genau unter diesen Personen, die damals mit mir in diesen Runden waren, da sind teilweise sogar richtige Freundschaften entstanden. Also, weil man wirklich diesen Lernweg gemeinsam geht. Und ich meine, bei mir ist es jetzt noch nicht so lange wie bei dir. Bei mir ist es jetzt ein knappes Dreivierteljahr. Dass man da einfach auch so ein bisschen zusammenwächst und zusammen lernt. Und was natürlich spannend ist, dann selber zu merken, wie man besser wird, aber es ist dann auch schön zu sehen, wie dann die Kollegen und Freunde auch wachsen und immer besser werden. Und ja, das ist wirklich eine ganz schöne Erfahrung.
Das Schöne ist auch, wenn man dann irgendwann manchmal so das Gefühl hat, bei der Person weiß ich jetzt langsam, die muss evil sein, weil die jetzt hier die und die Wörter verwendet. Na, das kann man dann auch immer schön gegen die verwenden und dann ein bisschen im Spiel mobben.
Ja, genau. Aber ich meine, das kann man ja da natürlich auch ein bisschen als Metaspiel nehmen. Die Person, die kennt mich so gut. Ich spiele jetzt einfach mal so, als ob.
Genau,
also
genau.
Natürlich auch selbst da darf man sich dann nicht drauf verlassen. Ne?
Genau, das macht auch besonders viel Spaß, wenn man sieht, wir spielen mal wieder zusammen. Na, heute führe ich dich mal an der Nase herum.
Ja, genau. Aber natürlich immer mit zwinkerndem Auge und einem Lächeln auf den Lippen und immer trotzdem gut gemeint. Also muss ich wirklich sagen, ich denke, wir sind ja auch bewusst dort geblieben in der Gemeinschaft am Glockenturm, weil es einfach so herzlich ist und weil irgendwie Menschen aus allen möglichen Lebensbereichen da so zusammenkommen, unterschiedliche Altersgruppen und trotzdem hat man eben diese große Gemeinsamkeit, diese Liebe für dieses Spiel und das reicht absolut aus, um da immer eine tolle Zeit zu haben. Und das ist wirklich was, was vielen von uns, glaube ich, auch sehr viel gibt, weil die meisten von uns verbringen ja auch extrem viel Zeit, dadurch, dass halt täglich Runden angeboten werden bei uns. Da sieht man die Leute wahrscheinlich sogar häufiger, wenn auch nur online, als manche Freunde im echten Leben. Ne?
Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, weil gerade auch, wenn die Leute dann ein bisschen auseinander wohnen, vielleicht nach dem Studium weggezogen sind oder so, das ist ja auch nochmal was. Aber dadurch kann man die auch wieder zusammenholen. Und also es ist schon ganz schön so. Und ich glaube, was auch noch ein wichtiges Element ist, weshalb es so viel Spaß macht, da zu spielen, ist, weil die Qualität der Runden durch das Storyteller-Team wirklich sehr hoch ist. Also es leitet nicht einfach jeder, wie wild, wie die Leute Lust haben, Runden. Es gibt die Möglichkeit, selbst eine Runde anzubieten. Das wird dann aber meistens so gemacht, dass du dazu dann noch einen Coach kriegst. Also quasi einen der erfahrenen Storyteller ist an deiner Seite und berät dich. Und du kannst deine Ideen, deine Fragen stellen und die Person übernimmt quasi so eine Art schützenden Rahmen für dich. Ne? Und dadurch hast du die Möglichkeit, das auch selbst auszuprobieren, wenn du Storyteller werden willst. Weil es gibt, glaube ich, viele, die sagen, ja, also ich würde vielleicht gar nicht mal unbedingt spielen wollen, aber ich möchte vielleicht Storyteller sein oder umgekehrt. Und die haben dann vielleicht auch Angst, so als Storyteller einen Fehler zu machen, gerade selbst wenn du das schon mal gespielt hast, zu sagen, aber was, wenn ich jetzt irgendwie eine falsche Entscheidung treffe oder so? Kann ich euch eine Sache erzählen? Ich habe in einer meiner ersten drei Runden oder so, die ich live geleitet habe und nicht online, habe ich erstmal, bin ich durcheinander gekommen, wer nebeneinander sitzt. Und habe einfach irgendwie einen guten Spieler zusammen mit einem Minion, weil die nebeneinander saßen, aufgeweckt und gesagt, hier, das sind deine Minions. Und da bin ich halt um eine Person verrutscht. Ja, haben wir halt das Spiel nochmal neu gemacht. So.
Ups.
Also das passiert, das ist ganz normal. So. Und online hättet ihr halt hier den Vorteil bei der Gemeinschaft am Glockenturm, dass ihr einfach einen erfahrenen Spieler da dazu kriegt. Und in den normalen Runden, die einfach so auch immer wieder angeboten werden, wo es viele Runden täglich gibt, wo du also auch aus verschiedenen Skripten wählen kannst, da können wir gleich auch nochmal zu kommen, was Skripte überhaupt sind und was das bedeutet und wie vielfältig Clock Tower dadurch wird. Da haben wir einfach unterschiedlich, also haben wir ein Storyteller-Team, was diese Runden anbietet, die viel Erfahrung daran haben und dafür wirklich sorgen, dass wir eine tolle Qualität an Spielrunden haben. Da kann man sich echt nur bedanken und sehr, sehr glücklich mit sein.
Ja, absolut. Und ich meine, die Community ist ja ganz schön gewachsen in den letzten Monaten. Da kamen ja jetzt auch schon seitdem neue Storyteller dazu und das Storyteller-Team wächst und es sind wirklich, also nicht nur tolle Menschen, sondern auch einfach sehr, sehr gute Storyteller. Und so wie du gesagt hast, ich finde das toll, dass dann sozusagen die Storyteller der Zukunft da an die Hand genommen werden von unseren Storytellern und da so ein bisschen rangeführt werden. Weil ich glaube, je mehr wir wachsen, desto mehr Storyteller brauchen wir. Und von daher finde ich das echt, dass sie da eine tolle, tolle Arbeit machen, generell überhaupt mit der ganzen Community. Es ist ja nicht nur die Runden aufsetzen und leiten, sondern noch sehr viel mehr. Und da sind wir schon sehr, in sehr guten
Sehr viel mehr,
Händen
ja.
bei Ihnen, ja, auf jeden Fall.
Da ist noch sehr viel drumherum da, das auf jeden Fall, ja. Jetzt, wenn ich jetzt vielleicht Interesse hätte, Blood on the Clock Tower zu spielen, wir kommen gleich noch dazu, warum ihr unbedingt dem Spiel mal eine Chance geben solltet. Wie lange muss ich denn da so zeitlich einplanen?
Du meinst für eine Runde?
Ja, genau. Wenn es denn bei einer
das
bleibt
kann
nach der
stark
ersten.
variieren, ich wollte gerade sagen. Also das kann stark variieren. Ich würde sagen, im Durchschnitt sind wir da schon bei mindestens einer Stunde, tendenziell eher anderthalb, mindestens. Je natürlich, also kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie schwer das Skript ist. Wir hatten es ja gerade schon geteasert, Skripte. Da gibt es einfach verschiedene Setups mit verschiedenen Rollen, von leicht bis fortgeschritten und schwer. Genau, da können wir gleich gerne nochmal im Detail drauf eingehen. Aber grundsätzlich würde ich schon mal sagen, so ein paar Stunden sollte man einplanen, denn so wie du gesagt hast, meistens bleibt es nicht bei einer Runde. Da wird dann gern noch eine zweite hinterhergespielt. Da kann dann schon mal ein ganzer Abend drauf gehen, aber der dann in guter Gesellschaft und mit viel Spaß.
Auf jeden Fall mit viel Spaß. Und wenn ihr weg müsst oder so, niemand ist ja gezwungen, da zu bleiben, ne? Also es ist niemand gezwungen, eine zweite Runde mitzuspielen. Es gibt in der Regel sogar noch ganz viele Leute, die im Zuschauerraum sind und Lust hätten, auch zu spielen. Also wenn ihr sagt, ich wollte erstmal nur eine Runde anschnuppern, dann ist das genauso vollkommen okay. Also ja, du kannst spielen, wie du möchtest. Keiner schreibt dir vor, was du zu machen hast. Und es etabliert sich zwar sicherlich immer mal wieder so ein bisschen sowas wie einen Meta, aber das kann man auch kreativ brechen immer wieder. Und da bin ich sogar total dafür, dass man genau das tut, damit sich eben niemand zu sicher fühlt.
Genau.
So.
Und wo wir so beim Thema zu sicher fühlen sind, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, jetzt zu den Skripten zu springen, weil du hast vorhin schon gesagt, du hast mit einem Anfängerskript angefangen, mit Trouble Brewing. Was hat es denn damit genau auf sich?
Also Trouble Brewing ist quasi das Einsteigerskript. Das Spiel kommt, wenn ihr es als Box kauft, mit drei Skripten. Das ist einmal Trouble Brewing als erstes Skript für den Einstieg und wahrscheinlich, ich denke, da werden mir die meisten Leute, die Blood on the Clock Tower gespielt haben, zustimmen, wahrscheinlich das perfekte Einsteigerskript. Also das ist wirklich von der Menge auch an Playtesting, die wahrscheinlich in dieses Skript geflossen ist, damit es in so ziemlich jeder Kombination funktioniert und immer eine tolle Erfahrung bietet, einfach das perfekte Skript zum Start. Dann gibt es noch Bad Moon Rising und Sex and Violet. Das sind leicht fortgeschrittene Skripte, die unterschiedliche Spielelemente hervorheben. Bei Bad Moon Rising ist es so, dass man Deduktion anhand von Toten und Exekutionen quasi lernt und auch viel über Voting-Verhalten und durch diese Abstimmung darauf schließen kann, wer vielleicht gut und wer vielleicht böse ist, wenn man darauf achtet. Das hast du in Trouble Brewing vielleicht nicht so stark. In Trouble Brewing lernst du viel eher so die Grundsachen, ne? Also die Grundlagen, was Poisoning ist, Drunkenness, wie Missregistrierung funktioniert. Denn es gibt auch Rollen, die falsch angezeigt werden können, sowohl im guten wie im schlechten Sinne. Und das lernt man da. Und bei Sex and Violence gibt es noch eine ganz andere Mechanik. Da gibt es dann noch Madness. Madness ist, wenn du versuchst, jemanden davon zu überzeugen oder das Dorf davon zu überzeugen, eine bestimmte Rolle zu sein beispielsweise. Ne? Also das kann entweder gut sein oder auch wieder da böse. Es gibt verschiedene Ausprägungen. Und das bringt eine zusätzliche Mechanik rein, die dann später auch in Custom-Skripten interessant werden. Denn das Spiel blieb nicht nur bei drei Skripten. Es gibt auch nicht nur die Charaktere, die auf den Start drei Skripten sind. Ich weiß gar nicht die genaue Zahl an Charakteren insgesamt. Ich würde schätzen so 150, 170, die es vielleicht gibt. Also es ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Und die kannst du in beliebigen, also nicht ganz, aber ne, in sehr, sehr vielfältigen Kombinationen zusammenpacken und dadurch ein Skript erstellen und dieses dann spielen. Und das führt eigentlich dazu, dass du eine unendliche Wiederspielbarkeit hast.
Ja, absolut. Und ich denke, ja, du hast gerade gesagt, man lernt verschiedene Mechaniken in den verschiedenen Skripten. Das heißt, ich denke, so für Anfänger Trouble Brewing und dann wahrscheinlich erstmal Sex and Violets, Bad Moon Rising, dass man sich damit ein bisschen vertraut macht, auch mit den verschiedenen Charakteren. Und dann ist es natürlich auch immer super, in so Custom Scripts abzuspringen. Mhm. Es gibt ja auch Custom Scripts, die einfach nur ganz leichte Variablen, zum Beispiel von Trouble Brewing sind, etc., die dann auch einsteigerfreundlich sind, die einfach nur so ein ganz klein bisschen mehr Experimentierfreudigkeit mit reinbringen.
Ja.
Also da, aber auch da ist bei uns in der Community ein Riesenangebot wirklich für alle Erfahrungsstufen da. Und da ist es natürlich auch sowas, man hat dann irgendwann selber das Gefühl, bin ich jetzt bereit, mal ein fortgeschrittenes Skript zu spielen oder sogar ein Experten-Skript zu spielen. Ich denke, da kann man sich dann schon so auf das eigene Gefühl verlassen und den eigenen Lernfortschritt. Ja, genau. Also schön erklärt mit den Skripten. Es gibt mit den, das, was man, wenn man sich das Spiel sozusagen kauft, diesen Grimoire mit den verschiedenen Charakteren, kann man sich dazu kaufen, dann hat man auch diese ganzen experimentellen.
Ah, ja, das Carousel,
ja,
genau. Da gibt es noch die zusätzlichen, da gibt es noch eine ganze Reihe experimenteller Charaktere. Das sind die, die noch nicht quasi komplett fertig abgeschlossen sind in ihrem Design, wo es noch eventuell Änderungen geben kann, die aber schon so weit im Designprozess sind, dass sie veröffentlicht wurden.
Ja, genau.
Und das ist auf jeden Fall auch nochmal was, was dann das Basisset deutlich erweitert. Jetzt haben wir Trouble Brewing als Einsteigerskript bezeichnet. Heißt das, dass wir beide das gar nicht mehr spielen? Oder spielen brauchen, weil wir zu gut sind oder so, oder?
Nein, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Ich denke, man kann selbst in Trouble Brewing kann man mit verschiedenen Elementen das Spiel ein bisschen fortgeschrittener gestalten. Und ich kann mich erinnern, das war ja auch bei deiner persönlichen Everyone Can Storytell, also so heißt dieses Programm bei uns, wo man einen Storyteller an die Seite bekommt und selber Storyteller ein bisschen ausprobieren kann. Das war ja, glaube ich, auch dein Ziel, ne? Also du hast dann zum Beispiel ein paar Mechaniken ausprobiert, die jetzt vielleicht in einer reinen Anfängergruppe vielleicht auch gar nicht so
genutzt werden,
so zu empfehlen wäre, genau.
Ja, die würde ich ja vielleicht auch nicht so machen, genau. Ja,
ja, genau. Also ich glaube, da kann man ja auch das Skript so ein bisschen ausreizen. Das hast du ja auch getan. Und dadurch, dass es halt diese Möglichkeiten gibt, dass selbst in so einem Skript wie Trouble Brewing sehr abgefahrene Dinge passieren können, würde ich sagen, dass das auf jeden Fall was ist, wo man auch immer wieder gerne mal drauf zurückkommen kann.
Ja.
Und manchmal ist es halt auch einfach ganz angenehm zu spielen, ein Skript zu spielen, bei dem man weiß, okay, wir haben jetzt einen Imp, was eben der einzige Dämon ist, der auf Trouble Brewing auf dem Skript drauf ist. Manchmal ist es
genau,
auch so ein bisschen zum Durchatmen vielleicht und dann ist es trotzdem eine total spannende und doch wieder irgendwie schwierigere Runde, als man erwartet. Von daher, also der Spielspaß hört auch selbst für Erfahrene bei einem Trouble Brewing Spiel nicht auf, wobei ich glaube, wenn man jetzt totaler Veteran ist, der mehrere hunderte bis tausende Spiele hat, dass man dann vielleicht auch ein bisschen schneller dahinter steigt als jetzt eben Anfängerspieler.
Ja, also wenn du schon deine 100 Runden Trouble Brewing gespielt hast, dann hast du wahrscheinlich da schon viele Abläufe einfach internalisiert und verarbeitest quasi Informationen, die dann im Dorf geteilt werden, so passiver, als wenn du jetzt ganz als neuer Spieler da reinkommst und jetzt hörst, okay, der Empath hat eine 2 bekommen und soll jetzt der Drunk sein, weil nämlich der Librarian den und so. Und wenn du das irgendwie als erfahrener Spieler hörst, dann weißt du genau, was Sache ist. Und kannst dir denken, okay, das passt, fertig. So, wenn du das neu hörst, dann musst du das erstmal ein bisschen verarbeiten. Aber das ist nicht das Ding. Ich glaube, Trouble Brewing ist ein Skript, was viele auch erfahrene Spieler sehr, sehr gerne einfach mal so wieder spielen. Und auch mit einer Gruppe an erfahrenen Spielern Trouble Brewing zu spielen, macht auch wahnsinnig viel Spaß. Weil wenn die Leute auf einem Level sind, dass sie dich einfach sozial komplett an der Nase herumführen können und du dann einfach total eingekauft wirst, und dann im Prinzip mit als viertes oder vielleicht sogar manchmal fünftes Mitglied des bösen Teams spielst, obwohl du davon überzeugt bist, nee, wir sind alle gut, wir müssen alle gut sein. Das ist, das führt auch zu ganz, ganz hervorragenden Szenarien.
Ja, aber da hast du jetzt, glaube ich, nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Eine Trouble Brewing Runde mit lauter erfahrenen Leuten ist auch nochmal was anderes, als wenn es jetzt sehr gemischt ist. Also wenn du jetzt 2, 3 erfahrene Spieler hast und dann lauter Neulinge, habe ich vor kurzem gerade bei uns wieder in der Community auch zugeschaut bei einer Runde, da waren dann 2 erfahrene Spieler, die sind dann beide im Evil Team gelandet und die haben halt Town schon ziemlich an die Wand gespielt, ne? Also da bist du dann auch als Storyteller bemüht, da dann noch die Balance zu halten. Also vielleicht, wenn man erfahren ein Trouble Brewing Spieler ist, dann auch gerne mit anderen erfahrenen Spielern gemeinsam in die Runde gehen.
Ja, also ich gehe da auch so mal rein, einfach nur damit die Leute, die sich nicht zu sicher fühlen, dass sie als Anfänger unbehelligt bleiben, dass das nicht, sondern da muss auch mal ein bisschen Chaos rein. Und genau dafür bin ich bekannt.
Absolut. Chaos-Agent Nummer 1.
Ein bisschen Chaos schadet nicht. Ja, aber lass uns doch mal jetzt allen, wir sind bald bei einer Stunde, die nochmal das zusammenfassen, warum ihr als Zuhörer dem Spiel eine Chance geben solltet. Wenn ihr vielleicht, selbst wenn ihr vielleicht sogar sagt, ah, ich weiß nicht, Social Deduction klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Spiel, was für mich ist. Weil da gibt es auch einige Leute, die sagen, ah, du Werwolf macht mir gar keinen Spaß. Und die haben dann mal eine Runde Blood on the Clock Tower zugeschaut, danach gesagt, oh, ich würde, glaube ich, doch eine Runde mitspielen. Und seitdem sind die fest dabei.
Also warum sollten sie dem Spiel eine Chance geben? Ich denke, für uns, die das Spiel jetzt eben schon lange spielen, ist das natürlich jetzt auch aus einer komfortablen Position gesprochen. Wir sind da jetzt schon warm geworden mit dem Spiel, aber das war ja auch ein Lernweg. Und ich würde sagen, es sind viele Aspekte, die diesen Lernweg wert gemacht haben. Das eine ist, weil es einfach ein super spaßiges Spiel ist, das so viele Varianten hat und immer wieder neu ist, dass es einfach auch was ist, was du mit Menschen spielst, die du kennenlernst dabei, wo eine tolle Gemeinschaft entstehen kann, wo du aber auch einfach viel über dich selber lernst und über deine Grenzen auch teilweise hinauswächst. Also es gibt ganz viele Benefits, die dieses Spiel hervorbringt. Aber ich denke natürlich, das Größte ist einfach der Spielspaß, der da geboten ist, dadurch, dass es halt sehr viel ausgereifter ist von der Spielidee her als Werwolf, dass es einfach mal gerade für die, die bei Werwolf ein paar schwer oder selber für sich festgestellt haben, dass Werwolf für sie ein paar Schwachstellen hat, einfach mal ausprobieren, mutig sein. Ich bin mir ganz sicher, wenn ihr da grundsätzlich Interesse an solchen Spielen habt oder schon gespielt habt, dass ihr bei Blood on the Clock Tower richtig seid. Was würdest du dem noch hinzufügen?
Ich würde sagen, es ist ein Spiel, was jung und alt spielen. Wir haben eine unfassbar große Bandbreite an Leuten aus unterschiedlichen mit unterschiedlichen Hintergründen auf dem Server und auch in der Live-Runde. Da können Leute jeder Altersklasse mitspielen. Wir haben schon Kinder dabei gehabt mit 7, 8, 10, 11, 12 Jahren, die mitspielen. Und wir haben Leute, die über 80 sind und noch mitspielen. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, und zwar allen zusammen. Also es ist Inklusion für alle, durch die Gesellschaft hindurch. Es ist ein wirklich spannendes Spiel. Es ist, wie es gestern, wir hatten gestern nochmal nach einer Runde gesprochen, Leonardo hatte gesagt, es ist eben ein Social Deduction Spiel. Ein Spiel, wo du sowohl den sozialen Aspekt brauchst, als auch den deduktiven, wo du also quasi mit Logik arbeitest. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich kann Logik nicht oder ich kann sozial nicht, keine Sorge, brauchst du beides nicht können. Suchst dir einfach Leute in der Runde, die das können, und dann arbeitest du mit denen zusammen und hast Spaß. Das funktioniert auch.
Absolut.
So, die Wiederspielbarkeit durch die Skripte. Es gibt noch Möglichkeiten für Sonderregeln, die man machen kann, wenn man später ein bisschen Erfahrung hat, wo du dann, also es gibt ganz, ganz wilde Sachen, die man machen kann, die wirklich Spaß machen. Und das Schöne ist, es geht nicht, zumindest nicht nur auf jeden Fall ums Gewinnen, sondern wir sind eigentlich alle immer da, um Spaß zu haben gemeinsam. Und dadurch wird es zu einer gelungenen Rundenerfahrung, finde ich.
Absolut. Und Spaß habe ich heute auch gehabt, muss ich sagen, bei unserer Pilotfolge.
Ich auch.
Darüber ja. Zu quatschen. Es ist schon was zusammenschweißt. Also Blut geleckt und dran geblieben und tolle Leute kennengelernt, muss ich sagen. Ich freue mich jetzt richtig auf den Podcast und was wir da alle gemeinsam noch so erleben. Und du hattest ja auch gesagt, das wird auch was im Podcast sein, wo viele auch sich daran beteiligen können, ne?
Genau. Also ich gebe mal vielleicht euch noch einen kleinen Einblick. Gerade wenn ihr jetzt Bock bekommen habt zu spielen, ihr kriegt in den Shownotes einen Link zu den Webseiten, Discord-Servern und so weiter. Ihr bekommt in einigen der nächsten Folgen, wenn ihr sagt jetzt, okay, ich habe jetzt so ein bisschen grob gehört, okay, das ist cool und das klingt interessant, ich würde es vielleicht mal probieren, aber wie spiele ich es eigentlich und was sind die Regeln und so? Und welche Regeln muss ich überhaupt kennen? Das eine daran ist, der Storyteller kennt die meisten Regeln oder muss quasi die meisten Regeln kennen. Du als Spieler brauchst eigentlich nur den groben Ablauf kennen. Und genau deswegen gibt es ein paar Folgen in den nächsten Folgen, wo ihr einen Schnelleinstieg bekommt von uns. Wo ihr quasi innerhalb von weniger als 10 Minuten lernt, was ihr wissen müsst, um Blood on the Clock Tower effektiv spielen zu können. Ihr setzt euch einfach danach in eure erste Runde und habt Spaß und genießt das. Und das ist eigentlich das, worauf es hinausläuft. Und in den weiteren Folgen vom Podcast werden wir immer wieder mal Interviews haben mit Leuten aus der Community. Und ihr könnt euch auch selbst beteiligen. Wenn ihr den Trailer gehört habt, wisst ihr, dass wir Q&A-Folgen haben und dass wir auch andere Folgen haben. Auf unserem Discord-Server könnt ihr uns Feedback hinterlassen. Ihr könnt uns Fragen stellen. Ihr könnt uns auch eine Challenge mitgeben, wenn ihr Bock habt, und sagen, bringt doch mal sowas als Easter Egg irgendwie in eine der nächsten Folgen ein, ohne dass es die Leute direkt merken. Also da seid ihr auf jeden Fall auch als Zuhörer gerne mit dabei, gerade auch wenn ihr Fragen zu Folgen habt, gerade auch wenn ihr irgendwie Feedback habt, auf jeden Fall. Und wir versuchen jetzt erstmal rauszufinden, wie Podcasten denn so funktioniert, und dann wird das ganz eine ganz runde Sache. Irgendwann, vielleicht, bestimmt. Wir kriegen das hin.
Auf jeden Fall. Das ist so der Plan. Zusammen auf jeden Fall. Und genau, ich denke, dass auch sowas wie Umfragen etc. vielleicht dann am Horizont irgendwann mal auf uns zukommen. Weil ich natürlich, es soll ja auch nicht nur zwischen uns beiden bleiben. Wir haben natürlich unsere Meinungen, aber so spannend sind wir ja auch nicht.
Ja, doch.
Deswegen ist es ja doch spannend, okay. Also deswegen fände ich das auch super, wenn wir dann irgendwie auch mal so ein paar Umfragen haben mit euch allen. Lieblingsrollen etc. Da haben wir schon ein paar Ideen, was wir da alles machen können. Also es soll interaktiv sein.
Ja, für die erfahrenen Spieler was anteasern. Es gibt ja ein Skript, das heißt Whale Buffet. Da könnte man fragen, was ist eure Wahl mit H, aber in Klammern, in Whale Buffet, wo wir gerade auch hier eine Wal im Meer haben. Genau.
Oh ja.
Da gucken wir mal, vielleicht stellen wir die direkt einfach mal online auf dem Discord-Server, und da könnt ihr mal uns sagen, was ihr, wenn ihr vielleicht schon mal gespielt habt oder welche Rolle ihr einfach vielleicht besonders cool findet und spielen wollen würdet, wenn ihr euch jede Rolle aussuchen dürft zu spielen, weil genau das ist Whale Buffet. Du kannst dir aus allen Rollen aussuchen, was du spielen willst, mit wenigen Einschränkungen.
Genau. Gut, du kriegst eine Kategorie natürlich vorgeschrieben, aber da könnte man ja auch fragen, durch die Bank durch,
genau.
Jede Kategorie. What would you pick?
Mhm. Ja.
Cool. Da freue ich mich drauf.
Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge, beziehungsweise, ich glaube, als nächste Folge packen wir euch direkt die Schnelleinstiege hinten dran. Sowohl für Spielleiter als auch für Spieler separat. Da kriegt ihr alles mit, was ihr braucht, um einfach eure ersten Runden Trouble Brewing spielen zu können. Und ich würde euch auch wirklich ans Herz legen, spielt Trouble Brewing. Das ist kompliziert genug, keine Sorge. Wenn ihr euch unterfordert fühlt, dann könnt ihr ja schneller danach zu den anderen Skripten gehen und diese spielen. Aber am Start, zum Anfang, lohnt es sich eigentlich, erstmal Trouble Brewing zu spielen, um so ein bisschen Gefühl zu kriegen. Und dann geht's weiter. Keine Sorge, das Spiel ist riesig. Und ihr werdet, glaube ich, nicht so viel spielen können, wie ihr vielleicht sogar wollt.
Ja, da spreche ich auch aus Erfahrung, ja.
Super, dann vielen Dank für eure Zuhörerschaft, dass ihr euch das angehört habt. Und lasst gern Kommentare da. Abonniert das, wie sagt man denn das? Ich bin ja hier kein Social Media Star. Abonniert den Kanal und Glocke und hast du nicht gesehen, ne? Das alles.
Alles, was man so tun kann. Ja, subscribed. Wobei, wo sind wir denn jetzt gerade überall? Auf welchen Kanälen? Kommt auf unseren Discord. Kommt auf unseren Discord. Folgt uns auf Instagram. Auf Spotify? Ich weiß gar nicht, was haben wir?
Spotify gibt's, genau. Apple Music gibt's. Es gibt, ich glaube, Google Podcasts, YouTube Music und YouTube auch ein Kanal. Also vieles, vieles. Ihr solltet uns eigentlich überall, wo ihr Podcasts hören könnt, hören können. Und vielleicht gibt es auch das ein oder andere Video, zum Beispiel mal irgendwie ein Videoguide für die App oder ähnliches, wenn da Fragen sind. Genau. Und wenn ihr Vorschläge habt für Content, lasst den auch gerne da. Auch dafür sind wir dankbar. Ideen, Wünsche und genau, das soll ein Podcast für alle werden. Deswegen gibt es verschiedene Playlists, sowohl für erfahrene Leute als auch für Einsteiger. Und wir versuchen da relativ viel parallel euch anbieten zu können. Und das wird aber alles strukturiert und gekennzeichnet und so, dass ihr da eine logische Folge habt für euch. Wenn ihr sagt, ich habe noch gar keine Ahnung, ich glaube, das, wo da dran steht für erfahrene Spieler, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ich habe gerade erst meine erste Runde gespielt. Ich will wissen, wie das und das funktioniert. Und dann schaut ihr euch das vielleicht als nächstes an oder hört es euch an.
Wunderbar. Dann könnt die nächsten Folgen ja kommen.
Alles klar. Vielen lieben Dank. Und dann verabschieden wir uns und hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.